Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Hallo David, schön dich zu hören. Du sitzt im Auto, oder?
Ich sitze im Auto auf dem Hof bei meiner Mutter. Ist richtig.
Weil du gerade Autokorso gemacht hast, aufgrund des Siegs, oder warum?
Nee, ich habe ein bisschen mit meinem Neffen GTA geübt, also immer schön über die alten Leute rüber.
Sehr gut.
Deshalb musste ich es auch noch gerade nochmal waschen, weil schlecht, wenn der Chef das sieht, nee.
Eieieiei. Ja, ihr hört das schon. Wir haben heute eine Folge, die quasi direkt im Anschluss an unser glorreiches Auswärtsspiel in Braunschweig stattfindet, aufgenommen. Und nee, der Versatz war irgendwie Quatsch.
Wir sind gerade dabei, den mach einfach weiter.
Ich bin immer noch völlig im Liebestaumel auch. Im Siegestaumel, wollte ich sagen. Was rede ich denn? Was so ein einsamer Sieg plötzlich aus so einem Herthaner wie mir macht, das ist unfassbar. Da siehst du monatelang nur Grützfußball und plötzlich so eine Leistung aus dem Nichts heraus. Hast du es gesehen, David? Ich glaube nicht, oder?
Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe keinen Ticker verfolgt. Ich hatte nichts an. Familientag, den wollte ich mir nicht von Hertha zerstören lassen. Und ich hatte so die leichte kleine These, Hypothese, wie auch immer, dass es an mir liegt. Und das wollte ich einfach mal testen und deshalb habe ich heute mal wirklich komplett auf Internet aus, Fernseher aus, Radio ausgestellt.
Sehr schön, das ist so ein bisschen so wie so eine diese Manifestation, kennst du das, wo man sich so seine eigene Illusion baut? Oder manche Leute sagen auch, man würde über Manifestation seine eigene Zukunft bestimmen und dass an der nächsten Weggabelung seiner Entscheidung in eine andere Dimension eintreten. Weißt du, was ich meine? Hast du davon schon mal gehört?
Ja, gehört schon. Behaupte jetzt einfach mal, es liegt an meinem Karma oder was auch immer. Also Wir halten fest, die große Erkenntnis des Spieltages Hertha ist ohne mich besser dran.
Das ist schön, so starten wir direkt. So, also willkommen alle da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben letzte Woche gesagt, es wäre die Schnapsfolge, es war die Starkbierfolge. Heute haben wir die 33. Folge, also Schnapszahl. Und ich begrüße euch mit einem fröhlichen Slaunche. Morgen ist St. Patrick's Day. Den feiere ich traditionell immer auch direkt in meinen Geburtstag rein und deshalb trinke ich jetzt schon Guinness auf Hertha, auf euch da draußen und vor allem auf mich. Prost.
Okay, ich gucke den Enten zu.
Hm. Ah, das ist auch schön. Hm. Wie sehr hast du damit gerechnet, dass Hertha so eine Nummer in Braunschweig zieht?
Ich lese mir gerade erstmal, ich habe hier noch gar keine Ahnung, was für eine Nummer. Ich habe bis jetzt nur das Ergebnis und ich gucke mir gerade die Statistiken an. X-Goals 0,6 zu 2,6. Eieiei. X-Assists 0,8 zu 1,9. Eieiei. Für Torschüsse beide 14. Also ich hatte so das leichte Gefühl, dass wir unentschieden spielen, weil Braunschweig ist Braunschweig?
Mhm.
Ich weiß nicht, ob ihr die englische Abkürzung BS kennt, aber das trifft auf Braunschweig ziemlich genau zu. Und Leitl ist einfach ein guter Trainer. So, also ich habe damit gerechnet, sie holen dann irgendwie so ein dreckig, dämliches 1-1. Dass das jetzt so ist, ja, weil das jetzt so auf Münster antworten, damit habe ich natürlich nicht gerechnet.
Nee.
Aber ich nehme es.
Wir nehmen es mit, genau. Nochmal kurzer Einschub, wenn ihr so leichte Tonprobleme vernehmt, das ließ sich heute leider nicht anders machen. Auf dem Land ist das Internet nicht ganz so Bombe, aber ihr könnt unsere lieblichen Stimmen sicherlich trotzdem gut verfolgen. So, zurück zum Thema. Leitl, der Leitl-Effekt. Ich würde sagen, der geht so langsam auf. Man hat das schon gesehen, weil er das Team erneut ein bisschen taktisch verändert hat und wir heute mit einem 3-4-1-2 aufs Feld gegangen sind. haben im Grunde genommen den klassischen Mittelstürmer heute nicht gehabt. Schuler blieb draußen, der Goat-Lechner natürlich auch. Und so haben dann Derry und Fabi vorne drin gewurstelt und dahinter Masa. Und um es vorwegzunehmen.
Also laut. Ja. Warte, laut Kicker war es ein 3-3-2-2.
Ja. Was auch immer. Aber die da gut, wieder
die Kompetenz des Kickers.
Ja, eben. Ja. Gut. Wir haben eine Dreierkette gespielt und dann waren. Man hätte auch sagen können, es wäre dann so gesehen in der Rückwärtsbewegung eine Fünferkette gewesen, weil das Klassische mit links Seevolk und Kenny auf der rechten Seite, die halt vorschieben sollten. Ne? Schlussendlich war aber Masa hinter den beiden Spitzen und deshalb glaube ich, was ich ansonsten so gelesen habe, dass es vorne ein 3-4-1-2 war. Aber egal, schwamm drüber. Die Leistung war, also wir sind extrem gut aus den Kabinen gekommen. Ich muss sagen, es war ganz anders als letzte Woche, wo wir es wirklich irgendwie völlig verpennt haben. Wir haben von Anfang an Druck gemacht und genau das, was uns letzte Woche gefehlt hat, diese Galligkeit, diese Bissigkeit, diese Spritzigkeit, das war eben alles da von der ersten Minute an. Und so sind wir auch relativ schnell folgerichtig durch eine Vorarbeit von Kenny auf Fabi Rehse und einen wunderbaren Drehschuss oben rechts in den Winkel, sind wir dann in Führung gegangen, in der 7. Minute schon. Und danach war Braunschweig erstmal bedient. Soll ich jetzt alles alleine kurz durchzählen oder wann willst du einhaken?
Ich höre dir gespannt zu, weil also ich habe mehr, wie gesagt, als die Zusammenfassung hatte ich jetzt noch nicht die Zeit, weil ja. Mein Neffe hatte einen Konzertauftritt mit dem Chor der Grundschule und dementsprechend bin ich quasi direkt von hier nach da. Dann war zwischenzeitlich Schlusspfiff und dann von dort nach hier und dann habe ich dich angerufen. Also ja.
Ja, und
viel Vorbereitung hatte ich nicht.
Hertha-Familie ist wichtig, aber Familie geht natürlich im Zweifel immer nochmal vor, ne? Das ist dann schon so. Mhm. So, jedenfalls genau, wir sind 1-0 in Führung gegangen durch Rehse, haben dann eigentlich weiter auf die Tube gedrückt. Irgendwann kam Braunschweig, nachdem sie sich von dem anfänglichen Schock erholt hatten, haben die dann ihrerseits versucht, so ein bisschen in unsere Hälfte zu kommen. Das war aber, vorne waren die auch, fand ich, relativ harmlos. Nichtsdestotrotz war es so, dass wir irgendwann sagten, so na, wer weiß, wie das wieder ist, weil die Defensive, du siehst dann eben doch, dass es bei uns die Problemzone ist. Ne? Heute stand sie größtenteils sicher, du hast aber in einzelnen Aktionen schon gesehen, dass es da immer noch ordentlich Arbeit vor uns liegt, also vor allem durch Michatovic oder unter der Anleitung von Michatovic. Weil wir hatten zwei so Szenen. Eine war, Linus Gechter hatte versucht, kennst du ja so einen Kullerball irgendwie, der dann Richtung Torauslinie geht und Gechter dann versucht, den Ball abzuschirmen vor dem herannahenden Braunschweig-Stürmer. Und er hat das völlig falsch eingeschätzt. Er ist einfach an ihm vorbeigerannt und war dann vor ihm noch am Ball. Ne? Die Situation führte dann zu nichts, aber das war so ein bisschen nachlässig gespielt. Da hat man sich schon wieder gedacht, ah, was ist denn da los? Und kurze Zeit später gab es noch eine andere Szene, wo Leistner in der Kette irgendwann dann doch so ein kleines bisschen später als alle anderen reagiert, obwohl der Ball quasi genau an ihm vorbeitrullert, er sich erstmal dreht, suchen muss, wo der Ball ist und dann ist Gott sei Dank Ernst rausgekommen, hat den Ball aufgenommen. Ne? Da ist mir so zweimal tatsächlich das Herz stehen geblieben, aber es ging jedes Mal gut. Wage aber die Prognose oder die Behauptung, dass das gegen sichere Stürmer anderer Vereine möglicherweise dann schon anders ausgesehen hätte. Aber egal, ich will heute nicht schlecht reden. Ansonsten war es super. Die Jungs haben dann irgendwann sich wieder gefangen, haben weitergespielt, weiter Druck gemacht. Und was wir wirklich getan haben, waren, wir haben immer über tiefe Bälle tatsächlich versucht, von hinten raus dann vorne die drei schnellen Jungs in Szene zu setzen. Oft war auch Maser, der sich dann eben hat fallen lassen, der dann die Dinger weit rausgespielt hat, vor allem auf Scherhand und auf Rehse, die sich dann immer gegenseitig gesucht haben. Das war wirklich feiner Fußball, so ein richtig schöner Umschaltfußball. Ich glaube, Leitl sagte in der PK danach auch noch, man hatte irgendwie versucht, oder was, der Sky-Moderator, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall hatte man wohl irgendwie versucht, diesen Umschaltfußball auch zu machen, dass man über Mittelfeldpressing schnelle Ballgewinne haben wollte, um dann blitzschnell in Konter zu laufen oder einen Konter selber aufzuziehen. Das hat wirklich auch, fand ich, sehr, sehr gut funktioniert. Und so mündete das ganze Ding dann irgendwie nach einem wirklich, 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 muss ich jeder, der es nicht live gesehen hat, nochmal angucken. Das 2-0 war 42. Minute, als Clemens einen wirklichen sogenannten Zuckerpass auf Rehse spielt. der weitergibt auf Cuisance, der sich, der nach innen zieht auf Scherhand, der eine Drehung macht und das Ding dann auch links ins Tor ballert, ne? Und dann stand das 2-0 und dann denkst du ja immer irgendwie so, oh, bitte, bitte, erstens, also es ist ja so eine Handlungskette, die man so abruft, ne? Das kennst du auch, David. Das erste ist, du denkst, zählt das Tor? Weil man ja immer auf den VAR wartet. Dann denkst du so, okay, okay, keine Bewegung beim Schiedsrichter, kein Griff zum Ohr. Dann fängst du an, sich so langsam zu freuen, ne? Dann denkst du so, scheiße, es ist aber jetzt auch erst 2-0. Das heißt bei Hertha noch gar nichts, ne? Und in diesem Gedanken...
Ja, das heißt bei Hertha ziemlich... Ja, ziemlich schlechtes normalerweise.
Genau. In diesem ganzen Gedanken fing das Spiel wieder an. Freistoß Braunschweig. Und ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Auf jeden Fall hat dann... Als ich wieder zu mir gekommen bin nach dem 2-0, ne? Wirklich, also ein paar Sekunden später, legt Scherhan den Ball schon wieder in die Mitte vor Braunschweig und irgendein armer Verteidiger macht den selber rein, ne? Und dann stand das 3-0 in der 43. Minute und
Nicolao.
Danke. Und dann sind Juri und ich ziemlich ausgerastet. Weil wann haben wir zuletzt Nicolao, ein 3-0 gesehen? Ja, Nicolao.
Weiß ich nicht, 3-0, keine Ahnung. Wann haben wir doch, also in meiner Erinnerung das erste Saison 5-1 in Rostock, erste Pokalrunde.
Ja, muss lange her sein, ne?
Ja, wahrscheinlich war zwischendurch noch was, aber das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann.
Ich hatte dann zur Pause, du scrollst ja natürlich nicht nur durch Twitter und vor allem durch Blue Sky, ich hatte dann auch mit einer anderen Freundin, liebe Grüße Marita, irgendwie geschrieben. Und sie war schon voll auf Sieg und voller Freude und ich habe immer nur vierblättrige Kleeblätter zurückgeschickt und immer nur gesagt, noch nicht unken, ruhig bleiben, so weitermachen. So ein 3-0 reicht einem halt auch nicht als Hertha-Fan, weil man ja auch da wieder sagen muss, wer weiß, was da noch kommt. Ne?
Schade eben, ne?
Ja. Zweite Halbzeit sah dann wirklich so aus, dass wir eigentlich relativ gut rausgekommen sind, also nicht so vollkommen katastrophal wie sonst teilweise, sondern man hat wirklich versucht, in der zweiten Halbzeit auch genau da anzusetzen, wo man in der ersten Halbzeit war. Braunschweig hat aber natürlich versucht, ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Und dann hat man leider, fand ich, das ist jetzt vielleicht der zweite, die zweite Sache, die mir aufgefallen ist, und ich bin mir auch sicher, nach der Durchsicht der PK nach dem Spiel. Leitl sagte auch, heute können wir uns freuen, aber dann werden wir gleich morgen wieder an die Arbeit gehen, weil ein paar Sachen halt doch irgendwie drin waren. Und das war sicherlich eine Szene, die wir dann 2-3 Mal hintereinander gesehen haben, war, ich nenne es mal das Bermuda-Dreieck in der Verteidigung, in der Defensivarbeit, dass wir da im Zentrum des Mittelfelds hatten. Das waren tatsächlich immer Maser, Cuisance und Clemens, die oft das Zentrum sehr hart verdichtet haben und alle drei auf einem, so wie soll ich sagen, in einem Umkreis von 5 Quadratmetern standen. Und man sich häufig gefragt hat, warum geht ihr nicht mal ein bisschen auseinander? Weil Braunschweig natürlich dann irgendwie immer über links oder rechts einfach an denen vorbeigespielt hat und das Mittelfeld eigentlich relativ schnell überlaufen hat dann dadurch, ne? Weil die Raumaufteilung einfach überhaupt nicht gut war bei uns. Haben sie Gott sei Dank, ich glaube durch Leistner, irgendwann hast du das mal gesehen, der ist dann nach vorne gelaufen, hat denen irgendwas zugebrüllt und irgendwann standen sie dann auch anders da. Aber sie haben das irgendwann nach, ich glaube 3 Mal wurden sie da fürchterlich überrannt und dann haben sie sich tatsächlich ein bisschen breiter gestellt und haben dann wieder versucht, über das Mittel der tiefen Bälle in die Spitze zu agieren. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Man hat wirklich eine Handschrift des Trainers da gesehen. 57. Minute war dann Scherhand irgendwann ganz alleine durch. Hat den Torwart umspielt. Der Winkel war dann äußerst spitz und dann hat er den Ball versucht, noch aufs Tor zu kriegen, der dann aber, weiß ich nicht, 20 Zentimeter vor der Linie, quasi quer zur Torlinie dann gelaufen ist. Und irgendein Verteidiger hat den dann noch rausgegrätscht und dem Torwart in die Arme. Wir sind kurz aufgesprungen, um uns fürchterlich aufzuregen, Rückpass, Rückpass, aber ich glaube, die Regel besagt vermutlich, dass ein gegrätschter Ball kein Rückpass ist, oder? Wie weißt du, wie das ist?
Nee, da muss, glaube ich, kontrolliert zum Torwart zurückgespielt werden.
Ja, okay. Gut, war offenbar wirklich eine Rettungstat. Der Torwart ist direkt an den Ball gekommen und gut, war dann eben so. 63. Minute haben sie unseren alten Freund, ich weiß den Vornamen nicht, aber er heißt Bell Bell. Kannst du dich an den noch erinnern?
Oh Gott, ja. Oh Gott.
Das war doch dieses katastrophale Hinspiel, wo der uns teilweise ganz alleine auseinandergenommen hat.
Ich hasse ihn immer noch.
Ja.
Den haben Leon.
Ja, genau, Leon.
Schön groß, Leon.
Den haben die eingewechselt. Der hat natürlich auch gleich wieder ein bisschen aufgedreht. hat denen aber auch nichts genützt. Maser hat dann irgendwie in der 63. Minute direkt auch wieder auf Rese gepasst, der aufs Tor geschossen hat und Torwart gehalten. Also es war auch 100-prozentige, hätte auch schon drin sein müssen, da hätte es schon 4-0 stehen müssen. Das vierte Ding ist dann in der 68. gefallen. Das war, auch wenn ich das schon wieder sage, es war ein neuerlicher Riesenpass, diesmal von Scherhand auf Rese, der alleine Richtung Torwart gelaufen ist, halblinke Position, und sich vor dem Torwart, der das relativ gut gemacht hat, der den Winkel verkürzt, ist rausgekommen, hat sich dann breit gemacht. Tor war eigentlich gedeckt, aber Rese hat dann, wie gesagt, von links kommt, mit dem rechten Fuß den Ball so am Torwart rechts vorbeigeschnibbelt, dass du in der Diagonalen dachtest, oh Gott, der geht vorbei. Aber der hatte so einen Spin, hat er dem mitgegeben, so ein bisschen wie beim Snooker, dass der Ball, das war so ein Chipball quasi, am Torwart vorbeigespielt, dass der durch den Spin aufgekommen ist und dann aber von da ins Tor gesprungen ist. Ne? Das sah wirklich geil aus. Also das war technisch wirklich allererste Klasse. Beeindruckend. 4-0.
Das hört sich so an, als wäre Braunschweig der richtige Gegner zur richtigen Zeit gewesen.
Es war faktisch so. Es wurde aber natürlich noch besser. Als es dann 4-0 stand, hat Trainer Leitl reagiert. Vermutlich auch deshalb, weil wir ja ultra viele gelbe Karten oder vierte gelbe Karten schon haben und man natürlich auch so ein bisschen gucken muss. Und weil er ja auch bei der...
Marton ist gesperrt, ne? Marton ist für nächstes Spiel gesperrt.
Ja, ich glaube auch. Aber es hätte durchaus auch noch Seevolk treffen können zum Beispiel, der auch ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Gerade in der ersten Halbzeit sehr hoch auch immer verteidigt hat. Sprintbälle angenommen hat, weggegrätscht hat. Also wirklich, wirklich Bombenspiel von dem. Und der war dann irgendwann auch, du kennst ihn ja, so übermotiviert, dass der dann auch... Weil er halt auch einfach manchmal ein bisschen zu spät kommt, ist halt faktisch so, ne? Weil ihm dann doch ein bisschen auch, hinten raus manchmal so ein bisschen die Technik fehlt. Einsatz aber, wie gesagt, immer Bombe. Und dann hat man gesehen, als es zur Pause ging, ist Leitl extra noch, hat noch auf ihn gewartet, bevor er in die Kabine geht, hat ihn nochmal ganz tief genommen, ihn so an beiden Ohrwascheln getätschelt und hat ihm offenbar so bedeutet, so, ey, nimm ein bisschen Gas raus, so, ne? Wir brauchen dich noch weiter und so und hol dir jetzt nicht noch eine gelbe Karte ab. So, zweite Halbzeit. Bisschen vom Gas gehen. Hat er dann auch gemacht, hat aber immer noch ein blitzsauberes Spiel abgezogen, finde ich. Es war faktisch so, dass wir irgendwann so dominiert hat, aber es war völlig ungefährdet und wir haben dann tatsächlich irgendwann Buralakis eingewechselt und den man ja schon...
Und Torsteinzorn.
Ja, Torsteinzorn.
Okay. Ja, hier steht 76.
Ja.
Für Clemens und Maser. Ja,
genau. Torsteinsson fand ich geil, der wusste überhaupt nicht, wo er spielen soll. Gleich in der ersten Szene hat er fast Schuler, der da glaube ich auch schon eingewechselt war, über den Haufen gerannt, weil sie plötzlich beide auf der 9 standen. Das war sehr niedlich.
Aber Buralakis. Endlich.
Genau. Ja, irgendwann haben wir halt einfach noch, das war auch geil. Also, na geil nicht, aber... wir haben irgendwann nochmal eine Ecke kassiert und bei dieser Ecke hast du schon gesehen, dass so das alte Missmanagement in der Gegneraufnahme bei Hertha bei Standardverteidigung oder der Verteidigung von Standardsituationen ja immer so ein Problem ist. Braunschweig hatte die Ecke auf den ersten Pfosten ausgeführt und was machen wirklich alle, einschließlich Buralakis, der eigentlich für die Absicherung auf den zweiten Ball irgendwo an der 16er Linie geparkt war, alle rennen natürlich zum Ball auf den ersten Pfosten. Der Ball wird aber von da natürlich rausverlängert auf ich sag mal die hintere Ecke vom 16er. Buralakis sieht das, dreht um, versucht noch rechtzeitig zurückzukommen und dann fliegt er halt wirklich so schlecht am Ball vorbei, während der halt dann im Tor einschlägt. Das war auch aus der totalen beeindruckenden Sicht. Buralakis völlig überfordert, aber nun gut. Es war egal, weil kurze Zeit später hat dann Winkler das 5-1 gemacht, auch wieder völlig alleine vor dem Tor, wieder langer Ball, schön rausgepasst und dann war die Laube im Grunde genommen abgeschlossen, ne? Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Es war ein geiles Spiel, David. Du hast da wirklich was verpasst, leider.
Ja, aber war halt besser für Hertha, dass ich es verpasst habe, oder nicht?
Ja, aber...
Ja.
Aber willst du denn jetzt bis zum Champions-League-Sieg nie wieder Hertha gucken, oder? Was soll das werden?
Wenn es hilft, bin ich bereit, dieses Opfer zu nehmen. Das habe ich fürs Heimspiel gegen den KSC und für das Spiel in Ulm schon Karten, also.
Oha. Oha, naja. Wir haben jetzt aktuell, wie viel sind es jetzt Punkte? Wir sind auf jeden Fall jetzt.
26?
Nee, die 26 hatten wir vorher, jetzt haben wir 9.
Ach nee, der 9 soll, genau, 26 Spiele, ja. Genau. 29 Punkte, Münster hat 26.
Genau. Genau, wir sind damit jetzt 6 Punkte vor Braunschweig und 9 vor Ulm. Irgendwer hatte letzte Woche irgendwo ausgerechnet und das auch ein bisschen unterfüttert mit Daten, das fand ich ganz plausibel, dass möglicherweise dieses Jahr 31 Punkte zum Klassenerhalt reichen könnten. So hoch will ich es jetzt noch nicht hängen, aber...
Ja. Irgendwer hatte auch durchgetippt, dass wir nicht mehr gewinnen müssen, weil Ulm und Regensburg einfach so schlecht sind, dass wir dann trotzdem den Klassenerhalt schaffen.
Ja.
Also ja, ist jetzt schwierig, ne? Es war ein gutes Spiel gegen einen sehr, sehr schwachen Gegner.
Das stimmt, wobei man natürlich sagen muss, dass Braunschweig zuletzt jetzt nicht ganz so schwach war. Ne? Die haben ja eigentlich jetzt ganz vernünftige Leistungen gezeigt und der Trainer war jetzt auf der PK nach dem Spiel auch deutlich konsterniert und wurde von den eigenen Reportern oder Journalisten auch dahingehend gefragt, wie es denn sein könne, dass man jetzt eigentlich dann plötzlich so eine Katastrophenleistung zeigen würde.
Worauf ich hinaus wollte, ist, an einem Spiel ist es leider nicht ablesen. Also das ist... Der Trend zuletzt, der zeigte ja nach oben. Ob das jetzt der große Durchbruch war, das müssen wir dann sehen. Der KSC ist ja leider in dem Fall dann irgendwie zum Glück für uns. Ich sag mal eher zum Glück, weil die haben mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun eigentlich. Und absteigen können sie auch nicht. Also zum Glück für uns befindet sich der KSC gerade in so einer Formkrise. Das heißt, wir könnten dann nächstes Wochenende, übernächstes Wochenende, ist ja noch eine Länderspielpause dazwischen, übernächstes Wochenende tatsächlich diesen Trend dann fortsetzen. Und wenn wir den bestätigen, dann können wir über Dinge reden, weil Darmstadt ist auch nur noch 2 Punkte weg, also nach oben hin.
Das stimmt. Da hast du absolut recht. Ich bin aber, du weißt ja, wie ich das denn gerne mache. Letzte Woche war halt alles noch extrem scheiße. Diese Woche ist natürlich alles super geil. Das habe ich beim HSV so gelernt. Und deshalb habe ich natürlich jetzt auch schon völlig ausgerechnet, dass es nur noch 19 Punkte auf die Spitze sind. Bei rechnerisch noch zu verteilenden 24 Punkten ist da auf jeden Fall noch alles drin.
Genau, weil die anderen 13 Mannschaften vor uns nur noch verlieren
werden. Ja, die verlieren definitiv. Auch wenn es rechnerisch am grünen Tisch sein muss, aber die werden alle noch verlieren, nur noch, ja. Hm?
Also ich bleib dabei, ich habe ja gesagt, gefühlsmäßig war das der Abstieg für uns letzte Woche.
Ja.
Da bleibe ich, also ich glaube, ich hatte sogar aufgedröselt, ne? Mein Bauch sagt, das war der Abstieg.
Ja.
Mein Herz sagt, nie kämpfen bis zum Schluss und mein Kopf sagt, naja, wir schaffen noch irgendwie noch die Relegation, weil Ulm und Regensburg noch schlechter sind.
Ja.
Dabei bleibe ich jetzt auch erstmal. Wenn sie das bestätigen, ja, die Länderspielpause, sie haben nochmal 2 Wochen zum Arbeiten, was zum einen gut sein kann, kannst die Sachen festigen, es kann aber auch schlecht sein, weil du dann quasi aus diesem Momentum, was du dir gerade erarbeitet hast, wieder rauskommst.
Ja.
Man weiß es nicht. Mhm. Deshalb, ich bleibe erstmal bei meiner Prognose. Und je nachdem, wer dann recht hat, muss dann Kopf, Herz oder Bauch halt rausoperiert werden und kommt in Müll.
Ja. In den Interviews nach dem Spiel sagte, das fand ich noch sehr erwähnenswert, es hat mir so innerlich irgendwie aus dem Herzen gesprochen. Aber sagte Toni Leistner im Interview auf die, ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hattest, aber er sagte, angesprochen, dass die Stimmung in Berlin ja mittlerweile nicht mehr so gut gewesen wäre, sagte er, dass da ja vor allem die Kritik eigentlich immer nur von außerhalb kommt, auch von Leuten, die vielleicht eine Vergangenheit in einem anderen Stadtteil haben, die dann montags in der Baller League spielen und sich nur im Podcast aufregen und uns kritisieren. Er hat Max Kruse damit gemeint, das fand ich richtig gut.
Ja, Kruse braucht auch mal eins auf die Schnauze. Wenn es einer verdient hat, dann der.
Das ist auch ein selbstgefälliger Typ, ne? Krass.
Ja, das ist, ach komm. Nö, find ich gut. Ja gut, wir sitzen hier auch nur und regen uns den Podcast auf und kritisieren. Also so ein bisschen sind wir mit gemeint, aber ich glaube, in die Border League schaffen wir es nicht mehr.
Nee, das denke ich auch. Ich denke auch, dass wir hier auf einem anderen Niveau kritisieren, als es Max Kruse tut, weil wir deutlich mehr Ahnung von Fußball haben als er.
Da stimme ich einfach mal zu.
Ja. Hast du noch was, David?
Also, ja, ich hätte noch so 1, 2, 3 Fragen.
Ja, mach mal, frag mal.
Da ich das Ganze ja nicht gesehen habe, Fangen wir bei der Aufstellung an. Wie hat sie dir denn grundsätzlich gefallen? Also vom System her.
Ich fand die Aufstellung ganz grundsätzlich sehr gut. Mhm. Was ich gut finde, ist, dass man wieder ein bisschen mehr zu dem, was ja auch durch die Aufstellung begründet ist, zu dem Dardai-Fußball zurückgekommen ist. Und zwar, dass man versucht, die Mannschaft dann eben doch danach einzusetzen, dass du erstmal versuchst, hinten die Hütte sauber zu halten und dann eben versuchst, mit deinen schnellen Leuten, die eben dieses Umschaltspiel spielen können, das dann eben so rauszuspielen, dass du dann zwangsläufig, wie Leitl auch immer so schön sagt, maximale Wiederholungszahlen kommst, weil du, je öfter du überhaupt Chancen rausspielst, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Tor erzielst. Und deshalb hat mir das sehr gut gefallen. Ich finde es auch gut, wenn du mit einer Dreierkette spielst, weil dann eben Seevolk und Kenny immer quasi die, ja, schlechtes Wort, jetzt ist aber aktuell ja so negativ behaftet, aber eigentlich die Brandmauer vor der eigenen Verteidigung irgendwie auf der einen Seite, wenn du es positiv formulieren willst, immer noch sichern können, auf der anderen Seite hinter denen immer noch jemand steht, ne? Und das finde ich tendenziell schon mal sehr gut.
Wir haben noch mehr. Da kann man das mit der Brandmauer sagen. Oh Gott. Ernst, weil der war ja in den letzten Wochen nicht gerade der stabilste. Also es war nicht so, dass uns Punkte gekostet hat, aber gerade die Strafraumbeherrschung war ja quasi.
Ja.
Ne?
Ja.
Wie fandest du den?
Der war heute ehrlicherweise nicht sonderlich gefragt, weil Braunschweig tatsächlich, kann mich an keine wirkliche Torchance erinnern, die gehabt hätten. Die sind so 2-3 Mal gefährlich vors Tor gekommen, aber schlussendlich war dann immer irgendwer noch mit seinem Körper, mit seinem Leib, mit seinem Bein, mit seinem Po, der sich dann noch in den Schuss geworfen hat. Ernst musste relativ wenig halten, würde ich sagen. Also ich glaube, der hat überhaupt nur 1-2 so Schüsse aus zweiter Reihe irgendwie gehalten. Und einmal hat er tatsächlich aber sehr gut reagiert, das war, was ich vorhin gesagt hatte, als einfach mal Toni Leistner da in so einem Anfall von Frühverrentung sich nicht mehr umgedreht hat und auch gar nicht mehr wusste, wo der Ball ist. Und Ernst die Zeichen der Zeit erkannt hatte und einfach nach vorne gestürzt ist, um den Ball schnell hinter Toni wegzugrapschen. Und ich sehe auch immer noch ganz grundsätzlich, dass jemand wie Ernst, der immer noch ein sehr großes Talent ist, der braucht einfach Spielpraxis. Und wenn so ein junger Torwart völlig grundlos demoted wurde, also aus dem Tor genommen wurde, dann zehrt das sicherlich am Selbstvertrauen. Und das gibt so einem Torwart ja nicht unbedingt mentale Kraft. Und deshalb braucht er wahrscheinlich auch einfach, um sich wieder sicher im Tor zu fühlen. Er muss erst wieder Vertrauen fassen. Und ich fand, heute hat das gut gemacht. Ja, wurde, wie gesagt, nicht sonderlich geprüft. Aber er war, also ich würde ihn immer noch weiter im Tor stehen lassen, weil so richtig, ehrlicherweise, am Torwart lag es ja jetzt nun nicht bei uns, dass wir die letzten Spiele alle nicht gewonnen haben, oder?
Nee, aber gerade so bei Ecken zum Beispiel, da war das ja leider katastrophal, was er gemacht hat. Also die Strafraum, auf der Linie war es okay.
Ja.
Ja, aber was die Strafraumbeherrschung dann gerade bei hohen Bällen anging, das war ja wirklich nichts.
Nee, das ist definitiv so. Das muss er lernen, da muss er sich auch vor allem lernen, durchzusetzen. Das Problem ist, glaube ich, dass er immer noch sehr zaghaft ist. Also jetzt mal krasser Vergleich, aber das ist ja so das Nonplusultra. Überleg dir mal gerade bei hohen Bällen, bei Ecken, die Strafraumbeherrschung von Manuel Neuer auf der Peak. Ne? Dem war es ja völlig egal, welchen Innenverteidiger der eigenen Mannschaft er da vorher wegboxen oder umrennen muss, um an diesen Ball ranzukommen. Und da siehst du bei Ernst halt aktuell, dass er da teilweise noch zögert, weil er irgendwie denkt, dass er sich vielleicht selber verletzt oder dass er seinen Mitspieler verletzt, wenn er über Marton springen muss, auf seinem Kopf landet oder über Leistner oder wie auch immer. Aber das sind Erfahrungswerte. Die muss er halt machen. Und die musst du dann halt mitnehmen. Und solange wir nicht an dem Punkt sind, wo der uns massiv Spiele kostet. Nochmal, ich bin nicht der Meinung, trotz seiner Fehler hat er uns bisher noch kein ganzes Spiel gekostet.
Nein, definitiv nicht.
So, und solange das nicht der Fall ist, musst du dem die Entwicklungszeit geben. Ne? Auch mit der Maßgabe, dass du den vielleicht ja auch einfach irgendwann mal verkaufen musst und dafür viel Geld kriegen wirst. Du wirst halt kein junges Talent von der Bank aus verkaufen. Zumindest nicht für viel Geld. Ne? Und deshalb muss er weiter spielen.
Ja, also gelehrigere Menschen als wir haben ja dann auch immer so ein bisschen den Torwarttrainer in Zweifel gezogen. Aber das wollen wir mal überlassen. Nutzen heute. Genau. Dann ganz kurz, Old Man Leisner war okay, ja, bis auf die eine Szene.
Ja, ansonsten sehr, sehr sicher. Wie gesagt, er hat die Führung da wieder übernommen. Er hat auch dieses, ich nenne es jetzt das Bermuda-Dreieck, ne? Masa, Cuisance, Clemens, die manchmal dann in der Raumaufteilung, gerade wenn sie halt nicht mannorientiert spielen, sondern nur im Raum decken, dann stehen sie, wissen sie manchmal überhaupt nicht, wohin mit sich. Und das hat Leistner dann von hinten über Rufe, zumindest sah es so aus, irgendwann gut aufgelöst da und die da gut geführt. Und der gibt ja offensichtlich, auch wenn er selber nicht der Schnellste ist, aber er gibt ja den Spielern um sich herum massive Sicherheit, ne? Und deshalb ja, blitzsaubere Leistung wieder. Also, und was, zu was er in der Lage ist, hast du ja bei dem Pokalspiel gegen Köln gesehen, ne? Als er da 120 Minuten da alles wegverteidigt hat im Alleingang. Und solange der immer noch so eine Ausstrahlung auch auf dem Feld hat, kannst du den da hinten faktisch nicht rausnehmen, ne? Und Leistung heute war top.
Darauf wollte ich hinaus. Ja. Das ist Quatsch, den auf die Bank zu setzen.
Genau.
Ganz kurz, Bermuda-Dreieck, Masa, Cuisance, die hatten ja in den letzten Wochen deutliche Schwächephasen. Also Masa war eigentlich überspielt, er bräuchte mal eine Pause, finde ich. Jetzt auch unabhängig von dem Spiel heute.
Ja.
Und Cuisance hat ja auch vom Saisonbeginn her ziemlich abgebaut. Haben die sich wesentlich stabilisiert? Waren die besser? Oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also die haben beide heute, was sie sehr gut gemacht haben, war heute wieder eine Offensive, vor allem dieses Ballverteilen, ne? Auf die Spitzen. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Wo sie mir eben nicht so gut, beide nicht so gut gefallen haben, war eben in der Balleroberung, ne? Ich glaube, das war teilweise noch ein bisschen anders von Leitl geplant, dass die da deutlich enger an den Männern sind. Das hat denen heute noch so ein bisschen gefehlt, aber das ist vielleicht auch als einfach eine neue Spielidee, die sie da jetzt implementieren müssen und die sie aufgrund ihrer jeweiligen offensiven Ausrichtung so vielleicht auch noch gar nicht kennen, ne? Weil unter unserem Ex-Trainer Fiello konnten die ja tatsächlich also taktisch wilde Sau spielen und mussten sich ja offenbar an gar nichts halten. Und jetzt haben sie halt eine klare Aufgabe offenbar mitbekommen. Und die heißt, also die ist so einfach, wie man denkt, in der Mitte den Ball erobern und dann einen schnellen, sauberen Pass über 20, 25 Meter nach vorne spielen, bitte. Und da brauchen das die eben ein bisschen.
Können sie beide.
Genau, und das können die sehr gut. Haben die heute, also die haben wirklich beide beeindruckende Bälle gespielt und die Jungs vorne in Szene gesetzt. Das war schön.
So. Die Jungs vorne, ja, da sind wir schon beim Stichwort, da über Rehse brauchen wir nicht reden, wenn er jetzt langsam wieder an Normalform rankommt.
Ja.
Unser Freund und Liebling Derry.
Ja.
Als Stürmer sind wir nicht immer so ganz begeistert von dem,
ja.
Aber heute Tor, so wie ich das sehe.
Genau.
Heute Vorlage, oder nicht?
Ganz genau, also er hat heute, er war natürlich auch nicht mit dem Kopf, das ist überhaupt nicht seins, aber war heute auch nicht gefragt. Ne? Also wir haben heute weitestgehend ohne Flanken gespielt. Braunschweig hat halt sicherlich auch durch das frühe Tor, mussten die relativ früh aufmachen hinten und haben versucht, ihrerseits das Spiel zu machen. Ne? Du siehst natürlich, dass es keine Top-Mannschaft ist. Das hat es uns möglicherweise auch ein bisschen leicht gemacht, einfach einen Konter nach dem nächsten zu setzen. Und das ist natürlich schon Derrys Spiel, wenn der 40 Meter, wie sagst du immer so schön, freien Feldweg vor sich hat, dann ist der wahnsinnig schnell. Also heute tief der zweiten Halbzeit hatte er auch nochmal eine Szene, wo er dann, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch zum Abschluss gekommen ist, aber da ist er locker 30, 35 Meter mit dem Ball am Fuß im vollen Sprint unterwegs gewesen und hat da drei Braunschweiger wirklich alt aussehen lassen, ne, an Geschwindigkeit. Hat dann daraus kein Tor gemacht, aber da hast du schon gesehen, dass genau das sein Spiel ist. Und wenn du den so einsetzt, dann ist das sicherlich einer, der in der Lage ist, in so einer Saison, ich sag mal, 12, 15, vielleicht auch mal 18 Tore zu machen. Nur dann muss das Spielprinzip darauf ausgerichtet sein. Und er kam halt heute vorwiegend durch die Mitte, ne? Und das war blitzsauber, da kann man nichts sagen. Bombenspiel heute von dem Jungen.
Sehr schön. Ja. Naja, wie ist denn so dein Gefühl? War das jetzt nur so ein, das ist jetzt natürlich hier Kristallkugel lesen, etc., etc., etc. Aber glaubst du, die Jungs haben das jetzt verstanden, was Leitl von ihnen will? Oder war das einfach nur so ein positiver Ausrutscher? Oder waren wir einfach nur zu gut, weil Braunschweig so schlecht war?
Also es ist zweigeteilt, nach meinem Dafürhalten. Gegen wen haben wir letzte Woche nochmal gespielt?
Gelsenkirchen.
Danke. Letzte Woche gegen Gelsenkirchen war ja vor allem auch die zweite Halbzeit ja auch schon sehr, sehr gut, weil wir ja deutlich engagierter als in der ersten aufgetreten sind. Und wir hatten letzte Woche ja irgendwie auch gerätselt. Und der kleine Ausblick war ja schon, dass ich ja sagte, wenn die Jungs in der Lage sind, das aus der zweiten Halbzeit mitzunehmen, ne, dann haben die schon noch eine Relevanz in dieser Liga. Und das haben sie offenbar heute gemacht. Und das ist für mich natürlich schon deutlich ein Trainereffekt, der da die Zeichen der Zeit erkannt hat. Und der, also es ist natürlich Glaskugelleserei, ne, aber so wie der in der Öffentlichkeit auftritt und wie der über die Jungs spricht oder wie der sich gibt, glaube ich, dass der den ernsthafte Ansagen macht. Ne? Und wer da eben nicht spurt, der sitzt da schneller auf der Bank, als er gucken kann. Das hast du jetzt auch bei der Schula-Auswechslung oder sagen wir nicht Auswechslung, aber bei der Schula-Nicht-Berücksichtigung erstmal wieder gesehen, der denn seinen kurzzeitigen Stammplatz vorne gleich wieder verloren hat. Nach zwei grottigen Halbzeiten.
Naja, wie soll ich sagen, der war jetzt auch letzte Woche nicht der effektivste.
Naja, eben, ganz genau. Und ich glaube schon, also was du deutlich siehst, ist, dass wir eine extreme Qualität in der Offensive haben. Und wenn die Jungs da ins Spielen kommen, ohne Angst, ne, dann funktioniert das. Und dann werden die auch noch ein paar Punkte holen, definitiv. Ich glaube, was wir ja auch schon gesagt haben, dass Leitl einfach eine andere Fußballphilosophie hat und dass der, weil er die Liga kennt, das hat er jetzt auch in der PK danach wieder gesagt, ab morgen wird wieder gearbeitet, weil die Liga ist hart, da kann alles passieren und man kann sich jetzt heute feiern und freuen, ab morgen muss wieder hart gearbeitet werden und das meint der so, wenn der das sagt. Das ist keine Floskel, sondern dem nimmst du das ab und du weißt, dass
das ist der momentan erfahrenste Zweitligatrainer.
Genau. Und deshalb glaube ich schon, dass wir mit dem die Chance haben, diese Liga zu halten. Und wenn die Jungs das Glück haben, ne, aus ihren heute wirklich sehr vielen Chancen, so früh auch ein Tor zu machen, sodass der Gegner aufmachen muss, dass wir eben nicht dieses Spielprinzip von attraktivem Ballbesitzfußball machen müssen, weil wir selber das Spiel kontrollieren wollen, sondern wenn wir eben unsere Jungs so einsetzen können, wie Leitl das jetzt macht, eben Ballgewinne und schnell umschalten, dann kann die Mannschaft sehr, sehr viel Freude noch machen, glaube ich schon.
Ja, also ich würde sagen, Saisonziel Platz 14 verteidigen.
Genau.
Und alles darüber hinaus ist sehr schön, aber gegen Münster ist der vorletzte Spieltag, 11.5., also das Wochenende, 10.11.5.
Ja.
Da spielen wir in Münster.
Ja.
Uiuiuiui.
Ja, also die Messe ist da lange nicht gelesen, aber deshalb bin ich heute so extrem froh und happy, weil sie heute einfach ein geiles Spiel gezeigt haben, obwohl letzte Woche bei uns beide ein inbegriffen eine absolute Weltuntergangsstimmung war. Und deshalb bin ich extrem froh, dass sie das heute gerissen haben und dann eben auch nicht mit Glück oder mit Schiedsrichter oder sonst irgendwie knapp 2-1 gewonnen haben, sondern wirklich Braunschweig auseinandergenommen haben. Das war wirklich geil. Einfach gut. Einfach toll, wirklich.
Ja, an dieser Stelle möchte ich noch kurz erwähnen, das nächste Spiel ist am Mittwoch, Freundschaftsspiel gegen St. Pauli. Dann spielen wir am 29. zu Hause gegen den KSC.
Ja.
Dann fahren wir zu Köln oder nach Köln.
Ja.
Dann empfangen wir Darmstadt. Dann geht's nach Ulm. Heimspiel gegen Magdeburg, Heimspiel gegen Fürth, auswärts in Münster und Saisonabschluss zu Hause gegen Hannover.
Genau.
Gut, rechnen wir jetzt mal Köln raus, ja?
Ja.
Ich glaube, Köln und von mir aus auch Hannover, ich glaube, Stand jetzt können wir bei beiden nichts holen. KSC hat so eine kleine Ergebniskrise, da bin ich mit so einem freundschaftlichen Unentschieden zufrieden.
Ja.
Darmstadt ist in der, ich erinnere mich an das Hinspiel, ich war da, das war eine absolute Katastrophe.
Ja.
Ist aber im Moment auch schlagbar.
Ja.
In Ulm musst du gewinnen.
Genau.
Magdeburg ist eine Wundertüte.
Ja.
Da kannst du hoch gewinnen, da kannst du auch schon wieder hoch verlieren. Es kann auch schon wieder 10 Tore geben. Gegen Fürth, sage ich mal, müsstest du auch mindestens einen Punkt holen. Und gegen Münster musst du auch gewinnen.
Ja.
So, das heißt, wenn das so kommt, also Niederlagen gegen Köln und Hannover, Siege gegen Darmstadt, Ulm, Münster und sagen wir unentschieden gegen Magdeburg und Fürth. und Karlsruhe. Dann reicht das für den Klassenerhalt.
Auf jeden Fall. Also die wichtig sind natürlich die direkten Konkurrenten, wie du ja auch gerade schon eigentlich durch die Blume gesagt hast. Fakt ist aber, es bleibt immer noch so, jedes Spiel, das du jetzt hast, ist so gesehen eine Art Endspiel oder vielleicht noch nicht Endspiel, aber Playoff-Spiel. Du musst in jedem Spiel ans und übers Limit gehen, um das bestmögliche Ergebnis bei raus. Und da bin ich bei der grundsätzlichen Einstellung oder Prämisse von Leitl. Je öfter du die Dinge versuchst mit ganzem Herzen, je öfter du die Wiederholungen eingehst, desto größer ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es positiv ausgeht. Und je öfter du eben auf die 120% Leistung gehst, desto häufiger wirst du zumindest die 100 überschreiten. Ne? Und so wirst du dann eben auch genügend Punkte holen. Aber das muss den Jungs halt klar sein, dass jetzt heute vielleicht ein bisschen wie hier auch der Kollege von der Idiotenzeitung auf der PK gefragt hatte, man hört aus der Kabine laute Musik und Jubeln und Schreien und sonst irgendwie. Aus der Hertha-Kabine, ne? Aber
redest du denn über den Kicker?
Ja, die meinte ich gerade nicht, aber alles gut. Aber die müssen wirklich ab morgen, muss klar sein, das nächste Spiel ist jetzt so gesehen 5 Euro Phrasenschwein das Wichtigste. Die müssen jetzt gegen den KSC auf jeden Fall nachlegen, das ist faktisch so. Aber da haben sie halt auch eine gute Chance, das ist halt eine Mannschaft, wie du ja schon sagst, wenn man da jetzt wieder Vollgas reingeht in das ganze Spiel und sich nicht dämlich anstellt und nicht versucht, den KSC an die Wand spielen zu wollen, sondern eben das spielt, was man selber kann, hinten den klassischen Pal Dardai-Fußball und dann mit den schnellen Leuten versuchen, den KSC auszukontern, dann kann das schon funktionieren. Du darfst dich halt nicht, was ich beim KSC nicht glaube, aber wenn die sich hinten reinstellen, darfst du halt nicht mit Mann und Maus da anrennen. Ne? Du musst ihn halt rauslocken.
Ja, gut. Dann wir werden sehen. Wie gesagt, wir haben 2 Wochen. Am Mittwoch ist erstmal ein Testspiel gegen St. Pauli.
Ja.
Zu Hause.
Ja.
Die sind ja auch gerade nicht so stabil unterwegs. Mal gucken, was da geht.
Ja.
Ansonsten. Ja.
Da wollte ich nochmal was zu sagen. Und zwar, ich finde das sehr geil, dass man jetzt anfängt, wieder Testspiele gegen Gegner zu bereiten. Und das erinnert mich so an unsere Gespräche vor der Saison, ne? In der Saisonvorbereitung, wo wir Testspiele gegen irgendwelche Witz- und Kobold-Clubs, wie wir sie immer genannt haben, hatten. Ne?
Du meinst die Kobold-Clubs, gegen die wir verloren haben?
Genau, aber jetzt spielen wir Gott sei Dank gegen Pauli, die eine Klasse über uns sind. Und egal, ob die gerade vielleicht nicht ihr 100%iges Niveau in der Bundesliga erreichen, so sind die ja, glaube ich, sind wir uns alle eins zu sagen, dass St. Pauli eigentlich auch spielerisch über uns ist. Das heißt, die fordern uns mehr und genau dafür sind Testspiele ja da. Also auch wenn ich natürlich verstehe, dass man da Dinge austesten will, aber es geht in der Phase der Saison jetzt, geht es ja vor allem darüber, seinen Spielrhythmus zu halten und die Intensität aufrecht zu erhalten. Und so eine Mannschaft fordert dich unter Garantie mehr als irgendeine drittklassige Mannschaft aus Belgien. Und deshalb finde ich das sehr gut, dass man das jetzt so wählt.
Nichts gegen die Belgier.
Entschuldigung.
Pommes und Waffeln sind für dich jetzt gestrichen. So.
Ja.
Ja gut, dann lass uns so ein kleines Fazit ziehen, weil das blau-weiße Wochenende ist ja so eigentlich ziemlich positiv. Also wir haben jetzt 5-1 gewonnen, der KSC hat glaube ich 0-0 gespielt, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Straßburg führt gerade 2-1 gegen Toulouse zu Hause.
Ja.
Die haben sich auch ganz schön gefangen, nachdem sie den Trainer gewechselt haben.
Ja.
Und das soll natürlich nicht unerwähnt bleiben, unsere Mädels, unsere erste Frauenmannschaft hat gestern 5-1 im Derby gegen Union 2 gewonnen.
Oha, herzlichen Glückwunsch, geile Leistung.
Ja, muss wohl sehr, sehr geil gewesen sein. Wir waren natürlich nicht da und wir wollen uns da auch nicht großartig drüber auslassen, weil das ist nicht unsere Kompetenz. Dafür gibt es einen viel besseren Podcast, West End Girls. Falls ihr den noch nicht hört, hört da rein. Die haben da viel mehr Ahnung von als wir. Auf jeden Fall, die Mädels haben es vorgemacht und ich hoffe mal, dass die Jungs sich das angeguckt haben und sich das zu Herzen genommen haben. Die Mädels sind gerade, lass mich lügen, ganz dünnes Eis, 3. Punkt gleich mit dem 1. und 2. Und ich glaube, am Mittwoch spielen sie im Berlin-Pokal gegen den 2. Victoria. Also da kann noch was gehen. Ich glaube, nur der 1. steigt direkt auf. Von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Und das ist auf jeden Fall noch drin bei denen. Also wenigstens eine, naja, was, ich kann jetzt nicht sagen, wie ist eine Mannschaft, aber bei denen läuft eigentlich immer alles positiv, so wie ich das mitbekomme.
Ja, das freut uns auf jeden Fall und ich hoffe, dass die Mädels weiter durchziehen und ihren Weg nach oben finden und hoffentlich bald eine Liga oben oder eine Liga höher angekommen sind.
Vielleicht machen sie es ja dann wie die Unsagbaren aus Köpenick. Die waren letztes Jahr nämlich noch in der Regionalliga, sind dann sehr souverän aufgestiegen und sind jetzt, glaube ich, Tabellenführer in der zweiten Bundesliga. Also direkter Durchmarsch.
Sehr schön.
Das könnte man sich ja als Beispiel nehmen. Ja,
absolut. So, absolut. So, David, in Anbetracht der Tatsache, dass der Sound oder die Internetverbindung heute wirklich absolute Grütze ist, würde ich das gerne jetzt abbinden heute.
Du meinst in Anbetracht der Tatsache, dass es jetzt hier was zu essen gibt?
Das auch. Du gehst Happy Happy machen, ich gehe jetzt St. Patrick's Day feiern.
Macht das.
Und dann hören wir uns auf jeden Fall in der Länderspielpause nächste Woche wieder. Nochmal entschuldigt bitte, dass es sich heute irgendwie nicht so ganz gut angehört hat, der Sound. Ich gucke mal, was ich gleich noch in der Post-Production rauskitzeln kann. Und dann kommt erstmal gut durch die Woche. Sauft nicht so viel. Passt auf euch auf. Grüßt mir die Außerirdischen. Und ha-ho-he.
Na, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich faste bis Ostern. Ich darf überhaupt keinen Alkohol trinken. Scheiße. Naja, ihr macht es schon. Genau, wir hören uns nächste Woche, übernächste Woche, irgendwann vielleicht mal wieder. Genau, hört bei den West End Girls rein und hau!